die Walnuss ähnelt einem Gehirn optisch und auch die Struktur. Und nach der Signaturlehre heißt das dann auch, dass eine Walnuss gut für unser Gehirn ist. Und siehe da, in Walnüssen ist ja Omega-3 drin, also die gesunden Fettsäuren. Mhm. Und die sind nachweislich gut für unser Gehirn.
Da geht noch was. Der Gesundheitspodcast mit Anastasia Zamponidis.
Hallo, Kalimera und herzlich willkommen in meinem Podcast, da geht noch was, mit meinem Co-Moderator Felix.
Vielen Dank.
Also, ich möchte heute über eines meiner Herzensthemen sprechen, Kräuterheilkunde. Mhm. Auch Phytotherapie genannt. Mhm. Eine jahrelange Leidenschaft, die ja in den letzten Jahren durch meine Bücher und meine ganzen anderen Wirkungsfelder den Weg in mein berufliches Leben gefunden hat. Also es ist jetzt wirklich schon ein Hobby, das ich seit ungefähr 15 Jahren habe. Und wie immer fange ich in meinem stillen Kämmerlein an, bin total begeistert, keiner versteht's. Und ich kreuche und fleuche durch die Gärten und Wälder und Parkanlagen. Und immer wenn ich auch walken gehe, gucke ich rechts und links oder selbst auf der Straße, da gibt's ja auch mal so Inseln zwischen den beiden Straßen, dann gucke ich immer, was wächst denn da?
Wir haben hier bei uns am Studio, 50 Meter von hier, eine Straßengrünfläche, die so bepflanzt wurde wie eine Urwiese. Da stehen auch so Schilder. Oh. Da wachsen ganz verrückte Kräuter und Pflanzen und es blüht ständig und es sind ganz viele Hummeln und Hornissen und Bienen und Wespen. Alles fliegt da rum im Sommer. Das zeige ich dir, wenn du das nächste Mal hier bist, wenn das Wetter schöner ist, gehen wir da mal hin.
Fürchte
dich aus. Jetzt wächst da nicht so viel.
Ach so.
Ich glaube, die haben es abgemäht.
Es ist aber eine ganz entzückende Idee. Mhm. Ich lebe ja nicht nur ein zuckerfreies Leben, sondern möchte generell der Natur näher sein. Und mit einer Kräuterheilkunde und mit einer Kräuterliebe bist du ein Stückchen näher an der Natur und damit auch an dir selbst. Mhm. Weil wir sind ja Teil von allem. Ich würde gerne einen kleinen geschichtlichen Ausflug machen, so wie immer. Hatte ich ja beim Olivenöl auch gemacht. Weil es ja schon sehr interessant ist. Es ist eine sehr lange Geschichte, bei uns erstmal in Mitteleuropa, aber weltweit sowieso und dort dann auch länger. Mhm. Also wir Germanen, wir vor allem, waren nicht die Ersten.
Du bist doch hier Griechin.
Ich bin alles, ich bin beides. Also, schon vor circa 4000 Jahren verwendeten die alten Ägypter Heilpflanzen. Und damit sind sie quasi die Ersten gewesen, ja, wo man es auch so richtig nachvollziehen kann, was die gemacht haben. Ungefähr zeitgleich entstanden dann schamanische Heilpraktiken. Wir wissen, dort hat es was sehr stark Rituelles, ja, auch Spirituelles.
Total.
Das ist eine andere Ebene, aber eben auch eine Kräuterebene, ganz pragmatisch. Mhm. Gibt's dort auch. Es ist also nicht nur spooky. Die älteste Heilkunde, die aber so richtig systematisch festgehalten und protokolliert wurde, war die TCM, die traditionell chinesische Medizin. Die ist 2500 Jahre alt und man munkelt, also viele sagen zeitgleich, aber man munkelt, die ayurvedische Heilkunst ist dann doch noch etwas älter und ist von den Veden, das ist die indische heilige Schrift, Veden mit V geschrieben. Und da sollen auch schon einige Hinweise stehen. Überleg mal, wie alt das alles ist. Ja? Ich bin da schwer begeistert. Also als ich das alles schon gelesen und gehört habe, war ich hin und weg. Ich weiß, für manche ist das so, ja, na und? Bei mir gehen so, da geht Kopfkino bei mir los. Und dann kommt auch schon die traditionell griechische Medizin, Hippokrates. Eventuell mein Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater, man munkelt, man weiß es nicht. Der Junge lebte von 460 bis 370 vor Christus. Überleg mal, in der Zeit ist der Junge schon 70 geworden. Das ist ungewöhnlich.
Sehr ungewöhnlich.
Da sind Leute gerne schon mal mit 30, hatten sie keine Lust mehr.
Ja.
Danach gab es auch noch einen sehr bekannten Mediziner, Galen. Er war allerdings Römer und der lebte von 129 bis 216 nach Christus. Mhm. Und beide legten so ein bisschen den Grundstein für unsere westliche Medizin mit Einflüssen bis heute. Mhm. Überleg mal. Mhm. Also bis in unsere Neuzeit. Last but not least müssen wir natürlich auch hier unser Völkchen nennen. Die ersten Einflüsse auf die Germanen, die kamen dann natürlich von den Römern und Griechen, so ungefähr ein Jahrhundert vor Christus. Da ging es hier auch schon los. Mhm. Spannend, aber nicht festgehalten. Es gibt nur Hinweise, dass in unseren Breitengraden schon in der Steinzeit, ja, Heilpflanzen verwendet wurden.
In der Steinzeit?
Ja, also natürlich nirgends niedergeschrieben, ja, mhm. Man schrieb ja auch noch nicht. Mhm. Aber es gibt eben archäologische Funde, die wirklich darauf hinweisen, es wurden Heilpflanzen verwendet. Mhm. Die haben einfach ausprobiert. Ich finde das sehr spannend, das hätte ich nicht gedacht. Und im 8. Jahrhundert war halt eine Hochphase, Mönche und Nonnen haben halt das ganze Heilwissen gesammelt, ausprobiert. Es gab auch noch andere Quellen. Hier würde ich auch gerne einen Star der Szene nennen. Vielleicht hast du von ihr gehört, Hildegard von Bingen.
Mhm.
Ja, die lebte von 1098 bis 1179. Das sind Zahlen.
Auch alt geworden.
Auch alt geworden. Nein, das wäre auch echt blöd für sie, wenn sie es nicht geworden wäre. Mhm. Ne? Da wäre sie ein bisschen unglaubwürdig gewesen. Eine Benediktinerin und die hat auch so ein Mega-Werk geschrieben, was bis heute noch gefeiert wird von Kräuterhexen Physiker, heißt es.
Spiegel-Bestseller.
Ja, genau. Schon damals. Also sie war halt auch eine der ersten, die die Gesundheit eines Menschen so ganzheitlich gesehen hat. Ne? Körper, Seele, Geist.
Aber ist doch faszinierend, weil dieser Ansatz Körper, Seele, Geist, das hat sich ja eigentlich in der neuen westlichen Medizin so ein bisschen verloren. In den letzten 100, 200 Jahren, ja. Und ich finde, jetzt gerade ist es so ein bisschen back to the roots, oder?
Absolut.
Dieses wieder eben nicht nur ein Problem sehen, du hast einen Auer im Knie, sondern den Körper, den Menschen als Ganzes sehen und auch interdisziplinär mit verschiedenen Experten ein Thema anzugehen. Finde ich hochspannend.
Genau, das ist eine totale Renaissance. Also schon seit einigen Jahren und zu Recht und zum Glück, zum Wohle unserer Gesundheit. Ja, natürlich. Ja. Es gibt noch einen Star, der sehr bekannt ist. Er war Arzt und Alchemist, Paracelsus.
Na klar.
Ja, also der lebte von 1493 bis 1541. Boah, für die Zeit auch alt, aber nicht so alt geworden.
Wer weiß, vielleicht wurde er auch erschossen oder so.
Vielleicht wurde er erschossen oder erwürgt, man weiß es nicht.
In der Zeit konnte alles passieren.
Was bei ihm spannend ist, und da war ich auch hin und weg, als ich in meiner Ausbildung zur Phytotherapeutin hier, ich bin ja gar nicht in Berlin, aber in Berlin gemacht habe, die Bedeutung der Signaturlehre. Das war wieder so ein Flash, ja. Wahnsinn. Ich war das, was ist das? Die äußere Erscheinung der Pflanze weist auf ihre Heilkraft hin.
Interessant.
Ich war hin und weg. Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht, ja. Das ist wahnsinnig witzig und im ersten Moment muss man manchmal lachen und dann denkt man so, aber okay, das macht Sinn. Zum Beispiel Walnuss und das Gehirn.
Mhm, weil es ähnlich aussieht.
Bingo, genau. Also die Walnuss ähnelt einem Gehirn optisch und auch die Struktur, ne? Diese Windungen und ähnelt also rein optisch und nach der Signaturlehre heißt das dann auch, dass eine Walnuss gut für unser Gehirn ist. Und siehe da, in Walnüssen ist ja Omega-3 drin, also die gesunden Fettsäuren und die sind nachweislich gut für unser Gehirn. Mhm. Das finde ich total spooky.
Spooky. Also und Äpfel sind dann zum Beispiel mal einen knackigen Apfelpo, sagt man das so, oder?
Nein, ich glaube, du hast das Prinzip nicht ganz verstanden. Okay. Es geht um die Inhaltsstoffe.
Verstehe.
Aber es geht nicht nur um die Form, sondern auch Pflanzenfarbe.
Mhm.
Ja, da gibt es auch ein Beispiel. Und zwar rote Pflanzen oder rote Pflanzenteile, zum Beispiel rote Beete oder Rotkohl, wird dann angewandt und soll hilfreich sein für unser Blut.
Mhm.
Bei Blutarmut, ja.
Mhm.
Überleg mal.
Mhm.
Aber ich hätte von Form und Funktion noch ein paar Beispiele mitgebracht, weil ich das so lustig finde. Karotten.
Mhm.
Willst du raten?
Für was die gut sind?
Ja, also du nimmst eine Karotte und schneidest in der Mitte durch
fürs
und
Auge.
Dann guckst. Sehr gut.
Vitamin A.
Das auch, genau.
Oder hast du schon mal ein Kaninchen oder einen Hasen mit Brille gesehen?
Nein.
Na, siehst du, gut für die Augen.
Ich muss mehr Karotten essen. Altersweitsicht.
Ja.
Feigen.
Feigen?
Mhm. Überleg mal so, wenn sie so am Baum hängt, du als Mann.
Für den Hoden.
Richtig.
Ehrlich?
Ja.
Wirklich? Ach komm.
Ja, so, Walnuss haben wir schon genannt. Tomate. Schneid mal eine Tomate durch die Mitte durch. Nicht waagerecht, sondern...
Von oben?
Mhm.
Tja.
Rot.
Fürs Herz. Ehrlich? Ach komm.
Ja, die Strukturen und so ein bisschen die Form.
Stimmt, so ein bisschen diese Herzhöfe und Herzkammern. Ja, stimmt.
Kidneybohnen. Das ist einfach.
Für die Mandeln oder was?
Nein, für die Kidneys. Was ist denn die Kidney? Nieren.
Ach, für die Nieren, ja,
ja
klar.
Und ja, klar. Schau dir die Form an.
Ja, klar.
Es sieht aus wie eine Niere.
Stimmt.
So, Zitronen. Das ist, wäre jetzt mehr so für Frauen, wenn du die Zitrone halbierst, im besten Falle. Es ist keine Birne, sondern noch eine Zitrone bei jungen Frauen.
Der Popo?
Nein, Brust.
Brust. Eine Zitronenbrust.
Ich meinte, dass sie noch nicht so hängt.
Ich dachte, das kommt bei der Melone.
Nein. Stimmt. Nee, aber Birnenbusen sind ja auch völlig okay, weil sie natürlich sind.
Ja, absolut.
Diese Kokosnuss und halbe Zitrone ist ja eigentlich unnatürlich. Aber auf jeden Fall Zitrone, Brust, Weintrauben. Da musst du das Ganze sehen. Wenn so ein ganzes,
eine Traube?
So ein ganzer, wie heißt es, nicht eine Traube, sondern ein ganzer...
Ja, das Witzige ist, da habe ich mit einer Winzerin drüber gesprochen, mit der Juliane Eller, falls du sie kennst. Die hat mir erklärt, Weintraube bezeichnet eigentlich... Das ganze Ding. Das ist die Weintraube.
Ah.
Das Einzelne ist eine Frucht, ist quasi, ja, ich weiß gar nicht, wie der Begriff dafür ist, aber wir sagen zu dem einzelnen Ding Weintraube.
Aber
eigentlich die Traube ist die Ansammlung von mehreren.
Gut, dann eben diese Ansammlung. Mhm. Was könnte das sein?
Vielleicht irgendwas.
Lunge.
Lunge, ja, stimmt. Ja, klar, wie so Lungenbläschen.
Genau.
Ja, interessant, hochinteressant.
Interessant, ne? Sweet Potato, eine Süßkartoffel. Geht jetzt mehr in den unteren Bereich des mittleren Körpers?
Magen?
Hängt aber da, ist nebendran.
Darm?
Ganz wichtig. Mm-mm. Gerade wenn man...
Galle, sowas nein, irgendwie?
Wenn man Zucker isst, wer ist dann aktiv?
Die Leber.
Davor?
Die Niere? Nein. Jetzt haben wir bald alles durch hier. Den ganzen...
Bauchspeicheldrüse.
Die Bauchspeicheldrüse.
Ja, so. Weil die ja das Insulin produziert. Ne? Die hängt ja schon auch... Das hängt ja alles zusammen. Mhm. So, Ginger,
naja, das ist wie so die Blase? Nee. Was?
Ich versuche gerade Felix was vorzuflüstern, es geht nicht. Der Magen. Ja. Und last but not least, Avocado ist wieder nur für Frauen.
Vielleicht für die Fruchtbarkeit?
Nein, wir sind ja bei Organen.
Ach, bei Organen.
Ja. Wo spielt sich das Ganze denn ab?
In der Gebärmutter.
Na bravo.
Na
also, geht doch.
Guck mal.
Ist das nicht süß?
Ja, und ich habe parallel übrigens mal gegoogelt.
Ja?
Also eine einzelne Weintraube, wie wir es nennen, nennt sich eigentlich Weinbeere.
Ach, Beere. Ja klar, macht ja auch
es
Sinn.
Es ist eigentlich eine Beere. Ist interessant,
eine Beere.
Oder?
Ach Mensch, also ab heute werde ich sagen, ich esse eine Beere.
Eine Weinbeere,
stimmt.
Und die Traube ist quasi die Ansammlung von mehreren Weinbeeren.
Mensch.
Das ist interessant, wie manchmal so im allgemeinen Sprachgebrauch das so...
Völlig falsch etabliert
komplett.
Ist. Also wir Kräuterfrauen, ich habe ja vor meiner Ausbildung als Phytotherapeutin an einer Heilpraktikerschule auch bei einer Kräuterhexe gelernt. Wir bewahren dieses Wissen. Und wir waren in den letzten Jahrzehnten auch sehr aktiv, dass es jetzt auch wieder so en vogue ist. Es gab noch einen Jungen, den würde ich gerne kurz erwähnen, im 19. und 20. Jahrhundert. Ja, da wurde wirklich wahnsinnig viel auch dann richtig wissenschaftlich geforscht. Und ein Junge war ganz weit vorne, Kneipp, Sebastian Kneipp.
Kennt man die Kneippbäder?
Natürlich. Der lebte von 1821 bis 1897. Ja, ist gut alt geworden. Der hat auch dieses ganzheitliche Konzept wieder ein bisschen aufgepimpt sozusagen. Und sein Wissen, was ich spannend finde, benutzen Ärzte und auch Apotheker und Apotheken mit ihrem Repertoire bis heute.
Mhm. Ja, es gibt ja auch Hotels, die Spa-Bereiche haben, wo das Thema Kneipen, also diese Fußbäder, kalt, heiß, Kneippbehandlungen, das ist ja wie ein feststehender Begriff.
Absolut. Und wir wissen ja, dass es durchaus vorteilhaft ist, mal seine Füßchen nach der Sauna zum Beispiel in kaltes Wasser einzutunken. Tut weh, aber kurz geht's.
Mhm.
Von der Kräuterheilkunde wollen wir ein bisschen profitieren, weil wir jetzt im Winter sind. Und das, was ich gerne mache, aber gar nicht mehr brauche, weil ich ja nie krank werde, aber empfehle, wenn mal jemand an meine Tür klopft, da lachen oder belächeln Männer so ein bisschen, so Tee trinken. Ha, ha, ha.
Ja, so ein bisschen ökisch, würden manche vielleicht sagen.
Und so ein bisschen, Mädchenkram, so Kindergarten.
Ein heißer Champagner wäre irgendwie more sexy.
Ja, mehr sexy wäre es bestimmt. Aber man muss es dann auch richtig machen. Ne? Ich habe das ja, glaube ich, schon in der einen oder anderen Folge gesagt. 2, aber eigentlich 3 Wochen, je nach Empfehlung eines Experten im besten Falle. Man kann aber auch in Apotheken fragen. Die haben auch ein gewisses Grundwissen. Phytotherapeuten gibt es ja in jeder Stadt. 2 bis 3 Wochen und dann entweder 2 oder meistens 3 Tassen täglich trinken. Und dann gibt es auch einen Heileffekt.
Mhm.
Mal eine Tasse trinken, tut's nicht. Auch Pflanzen können schaden, das wissen wir ja, die Dosis macht das Gift. Deswegen finde ich es eigentlich schon wichtig, gerade wenn man irgendwelche Krankheiten hat, chronische, generell akut, dass man zu einem Experten geht und nicht einfach drauf lostrinkt. Aber manche Sachen sind auch harmlos, ne? Also da kann man sich auch ein bisschen einlesen, wenn man möchte. Ich habe zwei Beispiele mitgebracht, wo es eben auch schaden kann, wenn man keine Ahnung hat. Und zwar Lebererkrankungen und Johanniskraut. Keine gute Idee, keine gute Kombination und würde ein Phytotherapeut nicht empfehlen. Nun hat jetzt auch nicht jeder eine Lebererkrankung, aber sollte man im Hinterkopf haben. Deswegen meine ich, wenn man eine Krankheit hat, einfach nicht von alleine so, ne? Ich bin jetzt ab heute Kräuterhexe, lass mal sein. Johanniskraut wird ja gerne als Stimmungsaufheller benutzt und funktioniert auch tatsächlich, ne? Die saugt so viel Sonne auf. Und diese Sonne ist in ihren kleinen Pflänzchen und Teilen gespeichert und sie schenkt sie dir. Ist das nicht lieb von
dir? Eine schöne Vorstellung, ein schönes Bild.
Aber solche Bilder krieg ich. Und das ist halt schon komisch für manche Leute. Ich krieg voll Bilder, immer wenn ich was lese oder höre. Mhm. Ich drifte dann voll in eine Kinowelt ab. Das ist echt unglaublich. Mhm. Ich sehe dann so quasi die Sonne, wie ich die Sonne schlucke. Mhm. Und dann ist die Sonne so in mir.
In dir und sie scheint aus dir raus.
Ja, und das ist halt schon voll spooky und eigentlich voll spirituell. Aber ich sehe das ja. Also, Johanniskraut aktiviert bestimmte Leberenzyme und kann deswegen auch die Medikamente, die man gleichzeitig einnimmt, schwächen. Deswegen ist es auch wichtig, dass man sich da berät.
Also es gibt so auch so Kreuzeffekte oder?
Ja,
oder,
genau, genau. Aber wie gesagt, wenn man richtig krank ist, dann Süßholzwurzel. Auch ein gesundes, schönes Kräutchen.
Ist häufig auch in Tee, kenne ich.
Absolut.
Ja, macht so eine
aber
Süße.
Achtung bei Bluthochdruck. Sollte man aufpassen. Süßholzwurzel wird ja gerne genommen bei Atemwegs-, aber auch Magen-Darm-Beschwerden. Ja? Aber eben kann den Blutdruck erhöhen. Für mich spitze, gerade im Sommer, her damit. Aber für jemanden, der chronisch Bluthochdruck hat, ja, oder auch Medikamente nimmt, aufpassen. Das wären jetzt einfach so zwei Beispiele. So, und jetzt würde ich mal sagen, trinken wir uns gesund und stärken unser Immunsystem, weil der Winter vor der Tür steht, richtig?
Sehr gut.
Sehr gut. Wärst du denn bereit, auch mal einen Tee zu trinken?
Absolut.
Nein, aber auch drei Tassen am Tag.
Du, ich trinke gerne Tee. Also okay. Ist nicht so, aber es ist meistens, wenn ich kränklich bin, trinke ich gerne Tee. Und da habe ich gleich mal eine Fachfrage an dich. Ich mache zum Beispiel, wenn ich Pfefferminztee trinke, mache ich mir gerne gleich zwei Beutel in einen Tee. Oder ich mache dann zum Beispiel auch zwei Pfefferminzteebeutel und noch einen Kamillenteebeutel auch noch mit rein.
Warum?
Weil ich denke, dann kriege ich mehr Wirkstoffe.
Die Logik des Mannes.
Naja, man denkt irgendwie, ob ich jetzt, also funktioniert das so oder ist das Quatsch?
Also ich würde tatsächlich dann lieber drei Tassen trinken.
Nacheinander?
Ja.
Okay. Ist eher wie so ein Sud, den ich dann habe, weißt du?
Ja.
Also drei, vier Teebeutel
sehr
drin.
Sehr intensiv, ja. Also bei einem Kilo Pfefferminz würde ich sagen, direkt ins Krankenhaus. Oh. Aber bei zwei Beuteln ist alles im grünen Bereich.
Okay.
Ich würde bloß drei Tassen trinken. Schau mal, dann hast du auch mehr Flüssigkeit im Körper. Und die Schleimhäute werden gerade im Winter dann auch durchspült, ne? Mach mal ruhig ein bisschen entspannter.
Okay.
Aber es schadet jetzt nicht.
Tipp.
In dem Bereich, ja. So. Wir werfen jetzt einen Blick auf Teemischungen, die unser Immunsystem stärken. Ja? Wir müssen ja noch gar kein Hachi haben. Wir stärken unser Immunsystem jetzt im Vorfeld. Hast du einen Stift und ein Blatt Papier zur Hand? Ich habe jetzt eine Mischung mitgebracht.
Leg los.
Okay. Echinacea, Sonnenhut, kennen wir. Gibt es auch viele Präparate, pflanzliche, als Tropfen, aber eben auch als Pflanze in der Apotheke. Stimuliert das Immunsystem und beugt bei Infekten vor. Ist also eine richtig spitzen Pflanze. Hagebutte, sehr reich an Vitamin C. Mhm. Wissen wir, stärkt die Abwehrkräfte. Ist auch antioxidativ. Holunderblüten, die sind wiederum gut, wenn du schon ein bisschen kränkelst, weil die schweißtreibend sind und auch entzündungshemmend und gut für die Atemwege. Thymian ist quasi wie so ein Staubsauger, der durch deinen Hals weht und alles an Viren und Bakterien killt.
Es mega.
Ich liebe Thymian. Mhm. Ich trinke Thymian gerne im Winter und ich putze auch meine Küche und mein Bad damit.
Ehrlich?
Ja.
Dann nimmst du heißes Wasser, machst Thymian rein.
Genau.
Und dann.
Genau.
Und das ist dann auch so antibakteriell.
Total.
Cool.
Und wenn es so richtig ans Eingemachte geht, auch noch mit Essig, Essenz, so. Also Chemiekeule findest du bei mir nicht. So, also Echinacea, Sonnenhut, Hagebutte, Holunderblüten und Thymian. Gibt es alles in der Apotheke oder auch in Reformhäusern oder im Biomarkt? Ein Esslöffel. Also das Ganze mischen zu gleichen Teilen. Ein Esslöffel der Mischung mit 250 Milliliter kochendem Wasser übergießen. 10 Minuten ziehen lassen mit Deckelchen drauf und dann ab sein, täglich 3 Tassen trinken. Sagen wir mal 2 Wochen. Das wäre eine richtige gute Kur, um dein Immunsystem im Winter an den Start zu bringen.
Okay.
Wirklich. Und es ist lecker.
Super.
Und es ist auch nicht viel Arbeit. Man muss es nur einfach machen. So, und jetzt, wenn es schon nicht mehr so schön ist, Husten, ja, dann brauchen wir was Schleimlösendes. Spitzwegerich. Da denken auch alle, wie, soll ich jetzt an den Straßenrand gehen und pflücken? Nein, 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 das machen wir nicht, weil da sind ja ganz viele Abgase drauf und wahrscheinlich auch ein paar Hunde vorbeigegangen. Gibt es auch in der Apotheke, wirkt entzündungshemmend. Dieser Reiz im Hals, der wird dann auch gelindert. Thymian wieder haben wir, ja. Fenchel beruhigt die Atemwege und fördert auch das Abhusten. Und dann noch Malve. Da sind ganz viele Schleimstoffe drin und das ist dann Balsam für den Hals. Also nochmal, Spitzwegerich, Thymian, Fenchel und Malve. Wieder alles mischen, ein Teelöffel mit 250 Milliliter Wasser und dasselbe 10 bis 15 Minuten ziehen lassen. Und da kann man sogar 4 Tassen täglich trinken, wenn du schon Aua hast am Hals. Dritte Mischung, von innen wärmen. Guck mal, draußen ist es so kalt und du machst Hachi und dir geht's nicht gut. Ingwer, wir wissen, ja, Ingwer ist...
Diese leichte Schärfe auch.
Ja, fördert die Durchblutung, ja. Zimt, auch ein warmes Gewürz, steigert die Wärmeproduktion, ja. Und hat auch so eine winterliche und weihnachtliche Note. Kardamom unterstützt die Verdauung und wärmt ebenfalls. Last but not least, wir haben es gerade gesagt, süß. Holzwurzel ist so ein bisschen süß dann, ne? Eine natürliche Süße und wirkt auch schleimlösend. Dasselbe machen wir wie mit bei den anderen Mischungen. Mischen, 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 abseihen, heißes Wasser und trinken. So, die drei Dinger und ihr seid fit für den Winter.
Mega.
Mega. Einfach trinken, Felix.
Und ich würde mir diese Podcast-Folge an eurer Stelle mal downloaden auf euer Smartphone oder irgendwie speichern. Und wenn ihr noch nicht die Glocke gedrückt habt und da geht noch was bisher nicht folgt, dann macht das unbedingt. Dann verpasst ihr keine der kommenden Folgen. Und diese Folge im Speziellen, das ist, glaube ich, etwas, die kann man sich 2 oder 3 Mal anhören, um sich die Mischungen, die du hier als Tipp gegeben hast, auch wirklich noch mal genau anzuhören. Letzte Frage noch von mir. Wo kaufst du deine Kräuter oder deinen Tee? Geht man in ein Teehaus, geht man in einen gut sortierten Supermarkt? Wo kriegst du diese ganzen speziellen, also klar, Pfefferminz, Kamillen, die kriegen wir überall, aber wo speziell würdest du hingehen?
Man kann in seinem Umfeld sich einfach umhören oder im Internet mal schauen oder auch Phytotherapeutin fragen. Es gibt in Berlin ganz, ganz spezialisierte Apotheken, da kriegst du alles. Die haben meistens sogar alles vor Ort oder du kannst es dann auch bestellen. Und dann natürlich auch im besten Fall bitte Bio-Qualität, ja. Und das ist wirklich toll in Berlin. Ich weiß nicht, wie es in kleineren Städten aussieht, aber ich bin mir sicher, dass es immer eine Apotheke im Ort gibt, die sich spezialisiert auf Phytotherapie. Und das wird dann auch gleichzeitig immer empfohlen, wenn du dann zu einer Phytotherapeutin gegangen bist. Super. Also das ist gar nicht so schwierig. Ansonsten Reformhäuser, die haben auch ganz viel. Und manche Biomärkte sogar, da könnt ihr auch mal gucken gehen, ja. Da sind die Preise ein bisschen höher sogar als in der Apotheke, aber als Alternative wäre das auch möglich. Alles zu haben und es macht richtig Spaß. Und wer weiß, vielleicht habe ich es ja geschafft, dass bei euch jetzt auch ein bisschen Kopfkino losgeht.
Super.
Denn da geht noch was. Bis nächste Woche. Tschüss und bye-bye.
Da geht noch was. Gesund alt werden. Mit Anastasia Zomponidis. Jeden Donnerstag eine neue Folge.
Ein All Ears on You Original Podcast.